Am 23. August erscheint im Arche Literaturverlag Die andere Hälfte der Augusta Hope von Joanna Glenn. Die Geschichte der einzigartigen Augusta Hope und einer schillernden Reise in die Welt. Schon immer hat sich Augusta in die Ferne gesehnt, ganz anders als ihre Zwillingsschwester Julia, die am liebsten immer zu Hause bleibt. Obwohl die beiden so unterschiedlich sind, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Bis Augusta ihre Schwester auf tragische Weise verliert. Ohne ihre andere Hälfte muss sie sich nun in der Welt zurechtfinden. Aber Augusta wird nicht umsonst Libelle genannt. Sie breitet ihre Flügel aus und entdeckt die Welt, die Liebe und ein düsteres Familiengeheimnis. Lernen Sie Augusta Hope kennen. Augusta Hope, gelesen von Julia Nachtmann. Meine Eltern wirkten nicht wie Leute, die mal jemanden umbringen würden. Alle würden das bestätigen. Bis auf den toten Jungen, der gar nichts sagt. Er hat seine Geschichte mitgenommen, mit über den Rand der Erde getragen, wie die anderen, die nach ihm gestorben sind. Diese Geschichte, meine Geschichte, gehört auch Ihnen. Meine Geschichte beginnt, wie alle, mit einer Mutter und einem Vater. Und hier sind sie. Stanley und Jilly Hope. Stanley, groß und wie zur Entschuldigung dafür immer ein wenig gebückt, trug am liebsten einen dunklen Wollanzug, dessen Hosenbeine hochrutschten, wenn er sich hinsetzte und zwei weiße, völlig haarlose Schienbeine entblößten. Jilly reichte ihm nur bis zum Kinn, war mäusespeckweich und liebte Schürzen. Sie hatte fahles, fast schulterlanges, lockiges Haar, das sie eher erfolglos zu bändigen versuchte. Meine Eltern leisteten eine Anzahlung für das Haus im Willow Crescent in Hadley Green, bevor es dort überhaupt ein Haus gab. Das Riskanteste, was sie in ihrem ganzen Leben getan haben, für eine Schlammbrache ihr Bankkonto leer zu räumen. Danach keine Risiken mehr. Das Leben spielte sich im Willow Crescent ab, unserer halbmondförmigen Straße mit Rondell in der Mitte. Und so lebten sie ihr Leben im Kreis, rundum zufrieden, ohne je herauszuwollen. Ich jedoch wollte, kaum war ich aus dem Bauch meiner Mutter heraus, immer nur raus aus allem, wo man mich reinsetzte, und bemühte mich, mit einigem Erfolg, aus Wiege, Laufstall und Kinderwagen zu fliehen. Meine erste Flucht, die aus meiner Mutter, verlief nicht reibungslos. Ich hatte mich verdreht und mir dabei die Nabelschnur um den Hals gewickelt, ganz im Gegensatz zu Julia, die kurz vor Mitternacht am 31. Juli gelassen in die Welt glitt. Ich tauchte erst ein paar Minuten später auf, als es bereits August war. Und so wurden wir Zwillinge mit verschiedenen Geburtstagen. Meine Schwester, geboren im Juli, bekam den Namen Julia. Ich, geboren im August, sollte Augusta heißen. Ein thematischer und dualer Ansatz, wie in der Fülle von Büchern zur Namensfindung empfohlen, die meine Mutter während der langen Monate unseres Heranreifens auf dem Nachttisch gestapelt hatte. Unsere doppelte Flucht war also vollbracht, immer dem Exit-Schild nach. Mit diesen weiß-grünen Schildern war unsere Schule übersät, nur leider kam man dort nie besonders weit. Exit war ein Wort, das ich mochte. Schließlich bedeutete Ex auf Latein aus, heraus, und das X konnte in der Mathematik alles bedeuten. Dass Exitus bei uns nur für Tod stand, im Lateinischen aber auch für Ausgang, Ergebnis, Schicksal, fand ich bezeichnend. Stanley und Jilly Hope tendierten mehr zum Drinnen als zum Draußen, zum Bleiben mehr als zum Gehen. Sie waren die Ersten, die unseren Crescent bezogen hatten und brüsteten sich damit in der Nachbarschaft wie mit einem Verdienstorden. Wir wohnen in Nummer 1, als würde es sie zu Gewinnern machen. Schon früh aber beschlich mich der Gedanke, sie könnten Verlierer sein. »Geh weg«, befahl ich dem Gedanken, aber er ging nicht. Ich habe nie jemandem davon erzählt, nicht einmal Julia, doch sie sah es mir an und ich wusste, dass es sie traurig machte und das tut mir heute leid, ich kann gar nicht sagen, wie leid. Sie und ich waren Schneeweißchen und Rosenrot. Julia, die helle, stille, zufrieden in sich, in unserem Haus, immer eine Melodie auf den Lippen. Und ich, die dunkle, direkte, ganz das Gegenteil, erfüllt vom Drang zu fliehen, gegen den Wind und immer einen Fluch auf den Lippen. Unser 5. Geburtstag. Die Vorschule war überstanden, meine Beine und Arme immer schmaler geworden und ich inzwischen 2,5 Zentimeter über Julia hinausgewachsen. Wir bekamen 3 Räder, ich eins in Gelb, Julia in Rosa. Julia zeichnete Kreidelinien in die Einfahrt und verbrachte den ganzen Tag damit, rückwärts einparken zu üben. Ich fuhr aus der Einfahrt hinaus, bog links ab, folgte der Kurve unserer Straße bis zu Nummer 13, dem Kopf des Halbmonds, quasi 12 Uhr, schaffte es irgendwie über die Straße zur Mittelinsel und steuerte mein Dreirad geradewegs in den Fischteich, wobei ich »We all live in the yellow submarine« sang. Es war 1998, ich 7 Jahre alt und in der 3. Klasse und wir arbeiteten an einem Unterwasserprojekt, bei dem wir selbst zu meiner bitteren Enttäuschung an Land blieben, als uns Miss April erklärte, Marine bedeute auf Latein zum Meer gehörig und Sub unter, daher das englische Submarine für U-Boot. Ah, dachte ich, wie suboptimal für das Leben in Hadley Green. Aber als ich mich meldete und die Lehrerin mit »Entschuldigung, Miss, Ihr Stift liegt sub dem Tisch« ansprach, meinte sie nur »Spiel dich nicht so in den Vordergrund, Augusta.« Schon immer liebte ich Wörter wie andere Leute Süßigkeiten, Eis oder Pudding. Wörter aus Buchstaben gemacht, auf das aus Lauten Dinge werden, echte Dinge. Was für ein Wunder, dass wir behalten, welche Laute zu welchen Dingen gehören, uns Abertausende von Lautkombinationen merken, denn genau das ist Sprache. Als Kind war ich fasziniert davon und blieb jedes Mal wie verzaubert stehen, wann immer ich Menschen Spanisch, Französisch oder auch Gujarati sprechen hörte. Nicht ohne Stolz kam mir in den Sinn, dass ich für Ausländer bestimmt genauso clever klang, wenn ich Englisch sprach und die Wörter herunterrasselte wie ein Vollprofi, wie wir alle es tun. Naja, die meisten. Bis auf Graham Cook, der neben uns wohnte und dessen Mund irgendwie gar keine Wörter hervorbrachte. »Du hast Mitleid mit den Cooks«, sagte mein Vater belustigt und ohne eine Spur von Mitleid im Gesicht. »So etwas könnte uns allen passieren.« Ich ging gern nach nebenan und redete mit Jim Cook, wenn er in der Auffahrt sein Auto wusch, weil er immer neue Träume in petto hatte. Der Ausdruck kam, wie ich später lernte, von Lateinisch in pectore, im Herzen. Nur leider schafften es Jim Cooks Träume irgendwie nie von seinem Herzen ins wahre Leben. An Tagen, wenn eine Ersatzpflegekraft für Graham kam, nahm seine Mutter Barbara Cook mich und Julia oft mit ins Schwimmbad, da, wie meine Mutter mir erklärte, die arme Frau gern auch mal ganz normale Dinge, ganz normal, ohne großen Wirbel drumherum tun wollte. Ich gab mir alle Mühe, die Schwimmbadbesuche für Barbara Cook so schön wie möglich zu machen, auch wenn sie eigentlich nie darüber sprach, wie es ihr ging. Eines Tages konnte ich nach dem Schwimmen weder meinen Rock noch meine Unterhose finden und musste in nichts als meinem roten T-Shirt zu Barbara in die Umkleidekabine laufen, worauf sie ausrief, »Augusta, du siehst ja aus wie Puh der Bär!« Und sie lachte, bis ihr Tränen über die Wangen liefen und wickelte mir mein nasses Handtuch um die Hüfte. Während ich so verpackt neben ihr zum Parkplatz watschelte, glühte mein Gesicht vor Scham. Ich wollte Barbara Cook mögen, und das tat ich auch. Vielleicht liebte ich sie sogar, also versuchte ich, mir nichts daraus zu machen, dass sie mich auslachte, als ich mich sowieso schon schämte. Ich lernte an diesem Tag eine wichtige Lektion. Dass auch die Menschen, die wir mögen oder sogar lieben, uns enttäuschen werden, genau wie wir umgekehrt das Gleiche tun. »Warum hat Barbara mich ausgelacht?«, fragte ich Julia später. Julia zuckte die Achseln und strickte weiter an der dicken Schnur, die aus einer bunten, hölzernen Strickliesel kam. Ich hasste dieses Teil. Ich hatte auch so eins, noch verpackt, eingesperrt in ihrem stickigen Karton, wie wir alle. Unbegreiflicherweise hängte meine Mutter Julias Strickschnur an den Zugschalter der Badezimmerlampe, womit sie das Dekosammelsurium in unserem Haus ergänzte. Es gab außerdem noch Schmetterlinge aus Crepe, Papiermobiles an Kleiderbügeln, Häkeldeckchen an Fenstern, mit Magneten an den Kühlschrank geheftete Bilder. Das ganze Haus ein Schrein für uns, die Zwillinge, ihre Mädchen. Mehr Kinder kamen nicht. Wenn man zwei perfekte Kinder hat, sagte mein Vater, warum das Glück herausfordern?
Perfekt sind wir also, sagte Julia und lächelte und räkelte sich auf dem Sofa wie eine Katze mit dieser bezaubernden Aura der Zufriedenheit, die sie umgab wie ein riesiger, menschenförmiger Heiligenschein.
Keine Komplikationen, meine ich, sagte mein Vater und nickte in die Richtung von Nummer 2, wobei er Julia seine kleine, blasse Hand auf die Schulter legte. Geistig voll da, nicht... Ihr wisst schon.
Mein Vater drehte mit dem Zeigefinger Kreise an seiner Schläfe. Meine Mutter klopfte sich die Hände an der Schürze ab, als hätte sie uns gerade gebacken und wir wären genauso schön aufgegangen wie geplant.
»Graham Cook ist voll da«, rief ich und war außer mir. »Warum meinst du, es wäre okay, mit deinem Finger zu kreiseln? Und was glaubst du, wie die Cooks sich dabei fühlen würden? Und was zum Teufel soll perfekt überhaupt bedeuten? Die Leute, die du nämlich so perfekt findest, machen am Ende die Allerschlimmsten.
Kannst du mal langsamer reden, Augusta? Ich komme gar nicht mit.
Dinge der Welt!«
Ich redete weiter, denn ich hörte mich wahnsinnig gern reden, obwohl ich gerade erst 7 war, und ich malte mir immer aus, wie schlau ich für einen Ausländer klingen würde. Jemand aus einem der vielen Länder der Welt, das nicht unser eigenes langweiliges Land war, das auf einem grauen Meer trieb, während andere Länder ein Meer in Türkis und Aquamarin und Azurblau hatten. Wie man sieht, war ich nicht von dieser Aura der Zufriedenheit umhüllt. Ich weiß nicht warum. Ich schätze, wir waren einfach so gestrickt, Julia und ich. Ich war so gestrickt, dass ich unbedingt ein Buch schreiben wollte, schon seit ich denken konnte. Erst aber wollte ich mir so viele Wörter wie möglich einprägen, damit ich es mit Genauigkeit schreiben konnte. Und mit Wumms. Psass. Dem einzigen Wort im englischen Wörterbuch, das mit PZ begann, Abkürzungen ausgenommen. Ich klappte das Wörterbuch gern beim ersten und kleinsten Wort auf, dem A, und arbeitete mich bis zum Wort Zytotoxizität durch alle Buchstaben des Alphabets, sagte Wörter auf und lernte sie auswendig und probierte sie hinterher in neuen und ungewöhnlichen Kombinationen aus. Dann kehrte ich wieder zum Anfang, zum A, zurück. Im Durchschnitt gebrauchen die Leute beim Sprechen im Alltag nur 5000 Wörter und beim Schreiben doppelt so viele. Ein gebildeter Mensch kann es auf 80.000 bringen und das 20-bändige Oxford English Dictionary umfasst 171.476 Haupteinträge für Wörter im aktiven Gebrauch, 47.156 für veraltete Wörter und zusätzlich 9.500 Unterpunkte für Ableitungen. An einem Vormittag in der Bücherei von Hadley Green nahm ich mir vor, den schönsten Ländernamen zu finden, wobei ich nur nach dem Klang gehen würde, ohne etwas über das Land zu wissen. Eigentlich sollte ich an einer Puppenwerkstatt teilnehmen, aber ich verdrückte mich, sodass es an Julia war, gleich 2 Schlangen aus Ringelsocken mit Plastikaugen und Filzzungen zu basteln. Nicht so ganz mein Fall. Ich schlich mich vorbei an Jean, der Bibliothekarin, die die Angewohnheit hatte, sich die Haare auszurupfen, und suchte mir ein stilles Plätzchen im Schatten der Bücherregale. Nachdem ich im Register des Atlanten alle Länder von A bis Z durchgegangen war, stand mein Beschluss fest. Der beste Ländername der Welt war Burundi. Burundi, Burundi, Burundi. Ich sagte den Namen so oft, bis er gar nichts mehr bedeutete. Er schwappte nur noch in Wellen durch meinen Kopf. Ich ging in die Ecke der Bibliothek, wo ein großer Globus auf Rädern stand, und ich fand Burundi, ein Binnenland in Afrika zwischen Tansania, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Ich drehte den Globus langsam herum und versuchte, mir Namen und Lage und Grenzen der Länder einzuprägen und welche Formen sie mit dem Meer und miteinander bildeten, und dann drehte ich den Globus immer schneller, bis er zu einem grün-blauen Schweif verwischte, und stellte mir vor, wie ich mich hier in der Hadley Green Bücherei mitdrehte, ein nadelstichkleiner Punkt im Süden von England, und versuchte zu begreifen, warum wir nicht alle von der Erde herunterfielen. Ich, Julia, die Puppenbastellehrerin und alle Ringelsocken. Bei meinen Recherchen über Burundi in den Enzyklopädien und Sachbüchern fand ich heraus, dass die Tutsi auf die Hutu, die vor ihnen dagewesen waren, herabblickten obwohl sie alle die gleiche Bantusprache Kirundi sprachen, die gleiche Hautfarbe hatten und die gleiche christliche Religion. Europäische Männer kamen auf Schiffen vorbei und sagten, die Hutu sollten sich um die Rinder der Tutsi kümmern. Um die sehr lange Geschichte zusammenzufassen, dies führte am Ende dazu, dass sie sich gegenseitig umbringen wollten. Ich war bestürzt darüber, wie traurig und sinnlos das war. Und dann darüber, wie viele andere traurige und sinnlose Dinge Menschen auf der Erde anstellten. Also widmete ich meine Aufmerksamkeit dem Himmel. Am Anfang meiner Recherchen über den Himmel erschien mir eine Wolke als etwas Simples, ein schwebender Wasserdampfbausch, mehr nicht. Aber je mehr ich las, desto mehr bedeutete Wolke. Mir wurde schwindlig beim Gedanken an all das, was das simple Wort Wolke in sich und mit sich herumtrug. Noch schwindliger, als ich erkannte, dass das für jedes einzelne Wort galt. Ich dachte an die Tausenden und Abertausenden von Wörtern mit ihren Tausenden und Abertausenden von Bedeutungen und ich begriff, was ich am Ende meines Lebens wissen würde. Fast nichts. Aber dieses fast nichts, was ich am Ende wissen würde, wäre wohl ein anderes als das fast nichts der anderen Menschen und alle zusammen würden wir dann ein bisschen mehr wissen als fast nichts. Und dann würde natürlich der Tod kommen und alles, was wir rausgefunden hätten, würde mit uns begraben werden. Was für eine sinnlose Verschwendung!